was wir in Psalm 63 finden. Ihr seht das auf euer Zettel, unser Leitvers für dieses Jahr war Vers 2 im Psalm 63. Und heute werden wir das wiederholen, nicht alles, aber ein bisschen davon, uns wieder einfach daran erinnern, wie wichtig dieses Konzept ist. Auf euren Zetteln, die ausgeteilt wurden heute, falls du eins bekommen hast, steht ganz oben Vers 2, O Gott, du bist mein Gott. Da fängt es an. Ich möchte vielleicht kurz da erwähnen, da muss es auch bei uns anfangen. Ist er wirklich unser Gott oder üben wir irgendeine Religion aus? Üben wir irgendeine Vereinstätigkeit aus? Haben wir da eine Gesellschaft, soziale, kulturelle Verbindung mit Gott? Oder ist er unser Gott? Ein Gott ist der Herr. Er ist der, der das bestimmt, was in unserem Leben zu tun ist. Er hat das letzte Wort. Er ist Gott. David sagt, O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Wenn wir diese Stelle betrachten, unsere Frage, die wir vor einem Jahr gestellt haben, ist, woran hängt deine Seele? Woran hängen unsere Seelen? Wonach dürsten wir, schmachten wir? Wenn es an einem Tag, wenn wir durch einen Tag gehen und sagen, ohne das schaffe ich es nicht. Oder immer wieder müssen wir irgendeine Tätigkeit tun, weil es unser Körper, unsere Seele drängt uns, das zu tun. Was ist das? Wovon sind wir, man könnte sagen, wovon sind wir abhängig? Sind wir von irgendetwas abhängig, das nicht Gott entspricht? Das nicht mit Gott verbunden ist? Woran hängt deine und meine Seele? Wenn man neu geboren ist, die ganze innerliche Seele wird neu aufgestellt. Und dann ist diese große egoistische Ich, was ich will, auch diese Idee, ich verdiene gewisse Dinge, dieses Selbstmitleid und auf verschiedenen Niveaus oder das ist dann etwas, das ganz im Hintergrund gesteckt wird, weil auf einmal hat man verstanden, es dreht sich nicht um mich. Und wenn ich das weiterführe, dann bin ich nicht glücklich. Und wenn ich glücklich sein kann, obwohl ich egoistisch bin, dann muss ich eine viel tiefere Frage stellen. Was ist in meinem Herzen los? Weil das ist nicht vom Geist Gottes. Da hat der Geist damit absolut nichts zu tun. Liebe Geschwister, das ist kein Korsett, das wir da anziehen. Es ist Befreiung. Es ist Freiheit, wahre Freiheit, um Gott zu dienen. Viele Geschwister, viele Menschen dieser Welt von außen schauen glücklich aus, aber ihre Seele hängt an etwas, das nicht glücklich machen kann. Und aus dieser Abhängigkeit, aus dieser Götzendienst, aus dieser falschen Werte und Prioritäten entstehen viele verschiedene andere Stresssituationen, verschiedene andere negative Auswirkungen. Und es ist wirklich nicht in Ordnung. Der Herr sagt, woran hängt deine Seele? Lass nicht zu, dass es an irgendwas anders hängt. Ich denke, in unserer Welt haben wir, in unserer christlichen Welt, haben wir leider diese ganze Irrlehre von so vielen emotional fokussierten Gemeinden und Lehren. Ihr kennt das, oder? Das ist, wo man glaubt, man kommt in der Gemeinde und dann braucht man irgendwelche riesig laute Musik mit irgendwelche lautes Show vorne. Alles wird abgedunkelt, dann kommen die Licht nach vorne und du bist in einem Show. Und dann auf einmal kommt die Lautstärke hoch. Und dann bam, 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 bam. Und die Leute, die auf der Bühne stehen, die sind auch ganz emotional meistens. Vielleicht, und nicht, dass emotional falsch ist, wir kommen dazu. Der Punkt ist, auf diese Emotionen wird hingezielt. Das ist das Geistliche. Du musst was sofort als erstes fühlen. Und darum geht's. Wenn du was fühlst, dann bist du in Ordnung. Dann hast du was Gutes. Hast du Gott erlebt. Aber du kannst etwas erfüllen bei einem Konzert, wo gottlose Leute auf der Bühne stehen und Dinge singen und mit all diesen Techniken und Manipulationsmethoden auf Menschen einwirken. Da kannst du genauso ein Gefühl haben. Welches Gefühl will der Herr für uns haben? Er will nicht ein emotional um emotionalen Willen Gefühl haben, sondern aus unserer Beziehung zum Herrn heraus, aus der Wahrheit heraus, entstehen starke Gefühle, aus dieser Beobachtung des Wirkens und Verändern der Kraft Gottes heraus entsteht diese Freude und diese Gefühle. Veränderung und Verheißung sind legitim und wir fühlen uns freudig darüber. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Wir wissen, dass der Herr uns ewiges Leben und eine Erbe, eine Zukunft geschenkt hat. Und dieses Geschenk gilt auch. Er hat uns das gegeben. Wir haben manche von uns zu Weihnachten jetzt Geschenke ausgeteilt, oder? Dinge verschenkt. Jetzt, als ich James oder Maike ein Geschenk gegeben habe, ich habe es ihm gegeben. Jetzt gehört es denen? Ja, das ist jetzt ihr Eigentum. Ich habe es denen gegeben. Gehört mir nicht mehr sozusagen. Ich bin die Quelle, aber ich habe es ihm gegeben. Es ist sein Recht oder ihr Recht, das damit zu machen, was sie machen möchten. Gott hat uns Gnadengeschenk gegeben. Gehört das uns oder nicht? In Christus. Ist es unser oder ist es nicht unser, wenn er uns das gibt? Was ist die Realität? Entsteht daraus Freude oder Angst? Wenn Angst daraus entsteht, dann ist irgendwie ein Zweifel damit immer noch verbunden. Aber er hat uns ewiges Leben in Jesus Christus gegeben, ohne dass wir es verdienen. Er hat einfach gesagt, glaube und ich gebe dir das. Und dann aus dieser Realität entsteht Freude, entsteht Dankbarkeit, entsteht dieser Wunsch danach, ich möchte etwas zurückgeben, oder? Das sind die richtigen Emotionen, die der Herr uns gibt. Die sind auf der Wahrheit aufgebaut. Wir dürfen freudig sein. David hat in diesem Psalm eben wunderbar gesagt, in Vers 4, deine Gnade ist besser als Leben. Ich hab's gut. Wir haben am Mittwochabend die Stelle im Psalm 16 betrachtet, wo er sagt, eben das, was du mir gegeben hast, diese Linien sind mir wunderbar ausgefallen. Du bist mir so gnädig. Ich möchte zurückgeben. Meine Seele dürstet nach dir. Gott hat uns Gefühle gegeben und wir sollen auch Gefühle für Gott haben. Aber die sollen nicht einfach emotional fokussiert, sondern Wahrheit fokussiert sein. Und der Punkt, den ich heute als erstes kurz erwähnen möchte, ist, wenn deine Seele wirklich am Herrn freut, dann fühlst du dich jetzt nicht irgendwie gezwungen oder gebunden oder irgendwie jetzt in einem Korsett, weil du denkst ständig, das darf ich nicht und das darf ich nicht. Darum dreht sich das Ganze gar nicht. Es dreht sich um was völlig anderes. Es dreht sich darum, schau, was ich für den Herrn darf. Ich habe eine neue Seele, jetzt kann ich zum ersten Mal tatsächlich ein Leben zur Ehre Gottes führen. Wie könnte ich irgendwie anders mein Leben gestalten? Ich will alles in meinem Leben für ihn geben. Als Grace und ich ja in dieser Phase waren, wo wir einander echt mochten und zueinander auch gezogen waren, gab es in mir aber eine bestimmte Angst. Und zwar, Herr, ich will deinen Willen tun. Ich will nicht nur meine Gefühle folgen, meine Wünsche folgen. Wie soll ich das wissen, Herr, dass das, was du hier tust, oder was ich glaube, du hier tust, diese Anziehung, dass das von dir ist? Naja, natürlich als erstes war mir ganz klar, dass Grace tatsächlich Jesus Christus persönlich kannte. Sie war nicht einfach eine religiöse Person und sagte, ja, ich glaube eh an Gott. Oder ja, ich bin mit Gott einverstanden. Nein, sie wusste und hat verstanden und bis heute natürlich, sie ist ein Kind Gottes. Das war Punkt 1 und absolut Grundlage für jede Beziehung zwischen Menschen, die behaupten, Christen zu sein oder eine Person, der Christ ist. Das war dann schon entschieden, aber das heißt doch nicht nur, weil jeder, der draußen ist, tatsächlich und wirklich neugeboren ist, dass der oder die für mich Gottes Wille ist, oder? Das wissen wir. Was ist Gottes Wille? Man darf auch nicht einfach sagen, okay, ich habe Angst, dass ich alleine bleiben werde und so, deswegen suche ich irgendeiner. Ah, da ist der Erste, der Zeit hat für mich, der mich überhaupt Aufmerksamkeit gibt, der muss jetzt oder die muss jetzt Gottes Wille für mich sein. Boah, warte mal. So, ich hatte natürlich diese innerliche, Herr, ich will deinen Willen haben. Vielleicht sitzt du da und denkst, boah, das ist ja zu einengend. Hast du nicht gesehen, was passiert bei Menschen, die außerhalb der Wille Gottes heiraten? Hast du das nicht beobachtet? Menschen, die nur ihren eigenen Wünschen folgen, was für Dinge daraus entstehen? Würdest du einfach, ohne nachzudenken, in so eine Beziehung hineinlaufen? Am Anfang natürlich sagen alle, ja, wir sind verliebt. Sagen alle. Hast du jemals irgendjemanden gesehen vor dem Altar oder vor dem vom Standesamt und sagen, ja, wir hassen einander, aber wir heiraten jetzt? Hast du das jemals erlebt? Nicht wirklich. Alle sagen am Anfang, wir haben einander lieb. Aber was passiert danach? Und wenn Gott nicht im Mittelpunkt steht, das ist vorprogrammiert. Die Bibel macht das deutlich, es ist vorprogrammiert. Passen wir auf. Ich wusste, ich muss wissen, ist das Gottes Wille? Und damit habe ich gerungen. Und der Herr hat mir wunderbar gezeigt dann mit der Zeit, dass es seinen Willen war, dass er wirklich das in mir gewirkt hat. Und die Frage, einmal als ich nachgedacht habe, die Sache, die in mir vorgekommen in meinem Herzen war, so, okay, dann Stan, wenn du sagst, du bist dir nicht sicher, dann musst du auch Grace sagen, Grace, ich kann nicht weitermachen, weil ich bin mir nicht sicher. Und du bist dann frei. Such dir einen anderen Mann aus. Und dann, Stan, musst du damit einverstanden sein, dass Grace mit irgendjemand anders dem Herrn dient und mit irgendjemand anders den Herrn sucht und mit jemand anders ihr Leben verbringt. Und wenn du das siehst, dass sie mit jemand anders Jesus dient und glücklich verheiratet ist, dann musst du auch in deinem Herzen sagen, ja, wunderbar, da freue ich mich sehr. Und wisst ihr was, wenn dieser Gedanke in meinem Herzen vorkommen ist, was in mir vorkam? Ja, passt schon, ja. Wenn sie jemand anders heiraten will, passt, ist in Ordnung, kein Problem. Nein, da war mir, was? Mann, das könnte ich ja mich nicht vorstellen. Nein, das geht nicht, dass die Grace mit irgendjemand anders Jesus dient und dass wir das nicht gemeinsam weitermachen. Ich möchte mit ihr mein Leben Jesus dienen. Und auf einmal, es war wie der Herr sagte, hey, siehst du, Stan, dieser Wunsch in dir, mit Grace mir zu dienen, das ist von mir. Hör auf zu zweifeln. Ich wirke in deinem Leben. Wer sucht, der wird fündig. Aber überlegst dir, was wäre, wenn jetzt nach 27 Jahren, ich muss nachdenken, nach vielen Jahren Ehe, was wäre, wenn ich zu Grace sagen würde, weißt du, Grace, damals, ich hatte nie wirklich Gefühle für dich. Es war einfach eine Entscheidung. Ich habe mich für dich entschieden. Weil Liebe ist grundsätzlich eine Entscheidung. Stimmt das? Das stimmt. Das ist korrekt. Liebe ist grundsätzlich eine Entscheidung. Aber sind da keine Gefühle verbunden? Doch. Wahre Liebe ist eine Entscheidung, die mit Gefühlen auch verbunden ist. Stell dir vor, ich würde heute jetzt sagen, Grace, ich habe mich für dich entschieden, aber ich habe keine Gefühle für dich. Weißt du was? Mir ist egal, ob wir zusammen lachen. Mir ist egal, ob wir zusammen trauern. Mir ist egal, ob wir überhaupt Zeit miteinander verbringen. Also wenn ich dich vielleicht einmal in der Woche sehe, dann freue ich mich, dass du noch da bist. Aber sonst jetzt Zeit verbringen, miteinander reden, na, das brauche ich nicht. Naja, eigentlich, wenn wir jetzt separat oder getrennt Urlaub machen wollen, passt schon, geh du hin, wo du hingehen willst, ich gehe hin, wo ich hingehen möchte. Ob du glücklich bist oder nicht, das ist mir eigentlich völlig unwichtig. Dass ich dich in irgendeinem Bereich einen Anstoß bereite, das ist mir auch egal. Lern damit zu leben, bitte. Okay? Hör auf, so pingelig zu sein. Ich mach mein Ding und du machst dein Ding. Okay? Und ich habe mich aber für dich entschieden. Ich habe dich lieb. Aber ich fühle gar nichts für dich. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen? Boah, so eine Ehe, das möchte ich auch erleben, oder? Sag ich, ja, das ist wie Liebe ausschaut, oder? Nein. Na, ihr würdet sagen, boah, ich glaube, ihr müsst ja, irgendwo ein paar Bücher lesen, Eheberatung kriegen, ihr müsst überlegen, was ist eine Beziehung erstens überhaupt? Das ist so, nicht nur bei Ehepartnern, das ist genauso wie bei Kindern und Eltern, oder? Das ist das Traurige auch in heutiger Zeit, dass so oft die Eltern vergöttern das Kind, bis das Kind 13 wird. Und dann sagen sie, das Kind pubertiert jetzt und jetzt habe ich nichts mehr mit meinem Kind zu tun. Und sie ignorieren das Kind auf einmal, bis das Kind anfängt, Mama und Papa zu ignorieren. Und dann überlegt man sich, warum ignorieren sie uns jetzt? So funktioniert Beziehung nicht. Warum erzähle ich diese Geschichte? Kann es sein, dass das mit uns, zwischen uns und Gott auch manchmal so ist? Dass wir sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, dass ich Jesus brauche. Ich habe es begriffen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Und ich habe mich für Jesus entschieden. Aber bitte frag mich nicht, dass ich ihn lieben soll. Dass ich mein ganzes Leben mit ihm zusammen verbringen soll. Dass ich Zeit mit ihm jeden Tag im Wort und im Gebet und in Gemeinschaft verbringen soll, dass ich seine Freunde als meine Freunde betrachten soll und will. Na, ich tue mein Ding und er macht sein Ding. Und irgendwann mal werde ich ihn mal kennenlernen. Kann das manchmal vorkommen bei Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus? Diese Haltung war nicht die Haltung, die David gepflegt hat. David hat gesagt, meine Seele dürstet nach dir. Wenn ich heute auch, ich darf das wirklich sagen, wenn man jemanden lieb hat und man muss getrennt sein von jemandem, das ist nicht lustig. Ich kann mir nicht vorstellen, auf Urlaub zu fahren ohne Grace. Kannst du mir vorstellen ohne meine Kinder? Nicht lachen. Warum lacht ihr? Ihr seht den Unterschied, oder? Nicht, dass ich meine Kinder nicht mag. Also ich mache das sehr gerne mit meinen Kindern. Aber das wäre etwas, das ich mir vorstellen könnte. Aber ohne Grace? Wow. Es ist so viel schöner, gemeinsam etwas zu erleben und gemeinsam tatsächlich solche Dinge zu tun. Stell dir vor, ich gehe auf Urlaub ohne Gott. Ich mache jetzt Urlaub und ich lasse meine Bibel zu Hause. Ich lese nicht meine Bibel. Naja, ich muss mich entspannen. Okay, was? Wie kannst du dich entspannen ohne Gott? David sagt, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet. Warum sind so viele Leute nicht glücklich? Weil ihre Herzen eigentlich kaputt sind. Weil sie nach den falschen Dingen trachten. Weil sie Götzen in ihrem Herzen haben. Und sie versuchen, diese Dinge zu erreichen, ohne dass sie wirklich Gott im Mittelpunkt stellen. Und das ist die Idee von dieser Vers 2. Gott darf und soll in meinem Herzen im Mittelpunkt stehen. Absolut in allen Bereichen. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich sage, Hände weg, Gott. Nicht mal die Dinge, die in Ordnung sind und nicht mal sündig sind. Genau diese Dinge will ich besonders prüfen und sagen, okay, ich weiß, dass das keine Sünde ist an sich direkt, aber ist das jetzt nützlich? Hast du eine Freude daran, dass ich das mache, dass ich so denke, dass ich so rede, dass ich so handle, dass ich solch eine Gewohnheit habe? Unser Herz ist eine Götzenfabrik, liebe Geschwister. Es ist nicht, dieses Zitat kommt von, ich weiß nicht mehr wer, aber jemand vor hunderte Jahren hat das gesagt. Es ist nicht von mir, das ist Realität. Das geht zurück zum Garten Eden. Und Menschen suchen ihre seelische Sättigung oder Zufriedenheit anderswo als bei Gott. So, meine Ermutigung, meine Hoffnung für uns heute ist erstmal, dass wir noch einmal kurz unser schwarzes Herz betrachten und sagen, ja, das ist in meinem Herz so. Okay? Und wenn du jetzt heute da sitzt und sagst, nein, bei mir nicht, bei mir so, ich habe nur perfekte, reine, pure Liebe für Gott und für meinen Nächsten. Die wichtigsten Sachen, Gebote, sagt Jesus. Bei mir habe ich da keinen Nachholbedarf, habe ich keinen Arbeitsbedarf, keinen Lernbedarf in dem Bereich. Wenn du so sitzt und hier bist und das denkst, dann mache ich was heute, das ich nicht normalerweise tue. Ich sage dir einfach ganz direkt, du bist einer, der dich selbst betrügst. Okay, das ist so. Du betrügst dich selbst. Wir alle sitzen in diesem Boot. Wir alle haben Herzen, die Götzenfabriken sind. Wenn du neugeboren bist, hast du immer noch dieses Herzenseinstellung. Du bist davon befreit, aber du musst ablegen, erneuert sein in deiner Gesinnung und anlegen den neuen Mensch. Du musst viele Dinge lernen und anwenden, weil die Werkeinstellung sozusagen, diese Grundeinstellung wird weiterfahren, es sei denn, dass du Gehorsam anwendest. Und du wirst immer wieder alle möglichen Ausreden, alle möglichen Erklärungen, alle möglichen Gründe geben, warum du deinen eigenen Weg gehen darfst, weil warum dein Götze immer noch auf seinem Podest stehen darf. Aber Jesus sagt, bring alles in Gefangenschaft unter der Gehorsam des Herrn. Sei nicht bereit, deine Götzen weiter zu folgen. Unsere Seele findet die Sättigung, wonach sie dürstet, nur im Herrn selbst. Wie oft sind Eltern spät in ihrem Leben voller Trauer und voller in ihrem Herzen sind sie, schauen sie zurück und sie merken, da ich meinen Weg gegangen bin, jetzt zahlt meine Familie dafür. Weil ich nicht bereit war, mich zu verleugnen, jetzt sind meine Kinder nicht bereit, sich zu verleugnen. Und ich habe nichts getan oder wenig getan. Wie oft gehen Ehen auseinander und dann erst sagt einer, oh, ich hätte anders denken sollen, ich hätte anders handeln sollen. Das ist dann zu spät. Manchmal kann man es noch reparieren, manchmal nicht. Aber der Herr sagt, tu es jetzt. Wenn du heute da bist, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo du sagen darfst, ich will 100% Jesus nachfolgen und ich höre auf, meinen Weg zu gehen. Ich will mit ihm alles angehen und ich werde diesen Prozess weitermachen. Ich weiß, nur im Herrn finde ich wahre Freude, nicht in dieser Welt. Ich weiß nicht, mit wem ich gesprochen habe. Irgendwann in dieser Woche, wir haben gesprochen, wie viele Leute suchen und warten auf die Pension. Und sie sagen, ja, ich arbeite so hart damit, wenn ich in der Pension gehe, wann wir das, André? Ich weiß nicht mehr. Es war Sascha, ja genau, und die arbeiten dafür, wir gehen in die Pension und dann wird es uns gut gehen. Und dann gehen sie in Pension, kurz darauf kriegen sie Krebs, Herzinfarkt, irgendetwas und sind schon tot. Ich habe ein ganz besonderes Beispiel in meinem Kopf, ein Schulwart, den ich kannte an der Volksschule. Ganz traurig. Aber ganzes Leben gearbeitet und Freude nur auf und dann kurz danach schon in der Ewigkeit. Wir können nicht für diese Dinge leben. Wir müssen für den Herrn, wir dürfen für den Herrn. Unsere Beziehung zu Gott, ja, es fängt mit Information gewinnen an und dann gibt es eine Wirkung in unserem Leben, aber dann gibt es die Gemeinschaft, die wir genießen dürfen. David hat Information über Gott verstanden, aber da hört es auf und das ist auch gefährlich, wenn wir nur in dieser Informationsgewinnungsphase bleiben. Ich möchte mehr wissen, mehr wissen, mehr wissen, mehr wissen. Jetzt kann ich alles erklären über die Hethiter und über die Ägypter und über die Edomiter und ich habe all das Wissen in meinem Kopf und ich kann stundenlang reden. Aber dann, wenn es am Abend geht und ich fühle mich einsam, ich greife zu irgendwelchen Substanzen. Was ist da los? Da hast du die Wirkung von dieser Information nicht erlebt. Du hast die Wirkung nicht in deinem Herzen auch wahrgenommen. Es ist nicht nur Information annehmen, es ist tatsächlich verstehen, was das für eine praktische Bedeutung in meinem Leben jeden Tag haben darf. Wofür lebe ich? Was ist meine echte Freude? Und dann, wenn du diese Wirkung verstanden hast, wenn du auch begriffen hast, es gibt nichts Besseres, als für Gott zu leben. Ich weiß, warum sind die Edomiter so wichtig? Ja, weil Gott da in dieser Situation wunderbar eingegriffen und gewirkt hat in vielen Bereichen. Und dann gab es auch Auflehnung und Ablehnung und da hat er richten müssen. Und es zeigt, dass Gott in den Leben praktisch dieser Menschen eingegriffen hat. Was sonst bringt diese Information, wenn wir nicht wissen, was es für eine praktische Bewirkung oder Auswirkung vor Gott hatte? Wenn man das dann verstanden hat, dann kommt diese Gemeinschaft, wo du siehst, Gott wirkt auch heute überall in dieser Welt. Und er wirkt in meinem Leben. Und ich möchte nicht nur viel über Gott wissen, ich möchte Gott in meinem täglichen Leben erfahren, wie er mich von Sünde befreit und Heiligung in meinem Herzen betreibt und mich wirklich stark macht. Im Hintergrund dieser Psalmen gehen wir schnell durch. Wir wissen, David ist auf der Flucht und in Lebensgefahr. Es steht da, als er in der Wüste Juda war. Er ist aber schon König. Da wissen wir, dass David als König flieht. Wann kommt das vor? Sein eigener Sohn will ihn umbringen. Und in diesem Moment ist er nicht verzweifelt, sondern er orientiert sich noch einmal ganz neu auf seinem Gott. Wo finde ich Freude, wenn meine eigenen Kinder mich jetzt verfluchen? Warum war das so? Du schaust zurück. Es ging darauf zurück, dass David mehrmals versagt hat. Das fing an mit Bathsheba, aber es ging auch mit Absalom so weiter. Er war nicht bereit, mit Absalom zu reden. Er war nicht bereit, Absalom als Sohn zu betrachten. Als die Geschichte dann sich entwickelt hat, hat er Absalom abgestoßen. Absalom wurde dann eben auch verbittert und fing an, Menschen auf seine Seite zu reißen, zu ziehen. Und dann kam der Tag und David muss fliehen. Aber David wusste, dass Gott trotzdem noch eben ihm weiterhelfen wird. Sein Leben ist in Gefahr und er wurde von seinen Feinden gelästert. Die haben ganz schlimme Dinge über ihn gesagt. Der soll nicht König sein, der hat kein Recht auf das Königsthron, der ist ein schlechter Mann, der ist ein Sünder, Absalom ist viel besser. Manche dieser Dinge waren nicht mal falsch, aber da steht da in Vers 12, doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. David wusste, dass der Herr eben am Ende immer Recht hat und er wird dafür sorgen, dass seine Verheißungen in Erfüllung gehen. Er hat sein Vertrauen auf den Herrn gehabt. Der David befindet sich hier in einer sehr schwierigen Situation. Und du und ich befinden uns auch immer wieder in solche schwere Situationen. Vielleicht nicht so, wo jemand nach unser Leben trachtet, aber wo unsere eigenen Sünden jetzt ganz, ganz gravierende Auswirkungen haben. Und wir erleben das. Wir sehen das. Wir merken, okay, was tue ich hier? Schaue ich auf die Menschen, die mir das Leben schwer machen, oder schaue ich auf Gott? Und darf ich auch hier sagen, betrachte ich mich selbst als Opfer? Oder sehe ich, dass Gott in mir etwas bewirken will? Er will mich zu ihm näher ziehen. David in dieser Situation, wenn du da, wie Andi das gelesen hat, du merkst, David betrachtet sich nicht als Opfer. Jeder Psychologe heute würde sagen, du bist ein Opfer. Du Armer. Du bist ein Opfer. Die schlimmen Leute, die dich so schlimm behandeln. Weißt du, das würde jeder Psychologe heute sagen. David sagt das nicht. Wieso kann David das nicht sagen? Er schaut gar nicht auf sich selbst. Jedes Mal, dass du auf dich selbst schaust und meinst, ich bin Opfer, mir geht so schlecht, die anderen Leute sind so schlimm. Wo führt das hin? Nur tiefer in diesem Loch hinein, tiefer und tiefer und tiefer. Sobald du anfängst, persönliche Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, es gibt einen großen Gott, worauf ich schauen muss und den ich nachfolgen soll. Und jetzt ohne Wenn und Aber. Und ich dürste nach ihm. Auf einmal hast du Hoffnung. Warum? Weil Gott real ist. Weil Gott gnädig ist. Weil Gott gut ist. David wusste, dass er selbst der Grund war, warum diese Dinge vorgekommen sind. Er ist auf der Flucht. Aber was sagt er in diesem Psalm? Nicht ich bin Opfer, sondern er bekennt sein Vertrauen und Verlangen nach Gott. Er ist in der Wüste, darf ich sagen, sowohl körperlich als auch seelisch. Musste seinen Palast verlassen, ist nicht mehr in Jerusalem. Wie gesagt, die wollen ihn umbringen. Hast du das vielleicht mal auch so erlebt, dass du sowohl körperlich als auch seelisch, innerlich K.O. bist? Wo gehst du hin? Was tust du? David gibt uns ein Vorbild hier. Er geht zum Herrn. Er sagt, ich bin wie ein Hirsch, es lechzt nach Wasserbächen. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Hast du das mal erlebt? Zu wenig getrunken an einem heißen Tag? Kennst du das, Durst zu haben? Vielleicht kennt die Geschichte, aber 2013 war ich in Spanien bei einer Freizeit als Mitarbeiter. Spanien ist recht warm und schwül. Und wir haben ein Spiel draußen aufs Gelände gespielt. Und ich habe nichts getrunken. Dieses Spiel war 1-2 Stunden lang. Weiß nicht genau wann, aber irgendwann habe ich auf einmal mich nicht so wohl gefühlt. Und ich habe gemerkt, an diesem ganz heißen Tag, ich habe gar nicht geschwitzt. Gar nicht geschwitzt. Ich habe gedacht, oh oh, das ist nicht gut. Und ich hatte Durst davor. Aber ich war so begeistert von diesem Spiel, dass ich nichts getrunken habe. Aber dann habe ich aufgehört zu schwitzen. Da habe ich was getrunken. Manchmal können wir auch unser Durst verdrängen, weil wir auf ganz anders, was anders fokussiert sind. Aber wenn wir dann merken, mir geht es ja wirklich schlecht, dann irgendwann müssen wir schon erkennen, ich habe Durst, ich muss meinen Durst stillen. Wenn du überhaupt keinen Durst hast, das ist dann sehr schlecht. David hatte Durst. Dieser Psalm zeigt, wo David seine Kraft sucht und findet in dieser schweren Zeit. Es ist eine höchst persönliche Treueerklärung und Vertrauenserklärung an seinem Gott. Er weiß, dass er viel falsch gemacht hat, aber er weiß, dass Gott ihm treu sein wird. Man kann wirklich sagen, so wie ein Kind, der seinen Vater sucht und liebt. Das habe ich immer wieder erleben dürfen, wie meine Kinder dann zu mir mit Reue gekommen sind. Sie wussten, sie haben was Falsches getan. Sie wollen es in Ordnung bringen, weil sie es nicht mehr aushalten können, das zu verheimlichen. Das ist so schön. Was tut ein Vater, wenn ein Kind das tut? Anfängt jetzt zu schreien und das Kind kaputt zu machen? Nein, was tut das? So wie der Vater beim verlorenen Sohn, oder? Der Sohn kommt zu sich und kehrt zurück nach Hause. Was tut der Papa? Er läuft ihm entgegen mit offenen Armen. Oh, ich freue mich so sehr. Das ist schön. David läuft auch wieder zu seinem Vater und sagt, du bist den ich brauche. Es ist eine intime Äußerung einer Seele, die von Gott überwältigt ist. Und wenn du diese Psalm liest, betrachte, wie oft er sagt, ich und dich. Er sagt, ich, und spricht von sich selbst und von Gott sagt er, dich, du bist mein Gott. Diese persönlichen Worte. David hat tatsächlich gelernt, dass es keine irdische Erfüllung gibt, wenn man den eigenen Lüsten und Begierden nachfolgt. Das bringt nichts. Es bringt nur Reue, bringt nur eben Schmerz. Und er will aufhören, er will nur Gott haben in seinem Leben. Er will Gottes Segen haben. Er ist bereit, durch diese tiefe Gewässer zu gehen, weil er weiß, nur Gott kann mich daraus retten. Wenn wir diese gottzentrierte Orientierung auch haben in unserem Leben, dann können wir auch sagen, meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. In unserer heutigen Zeit, was ist es, wonach so viele Menschen dürsten und lechzen? Vielleicht ist es irgendwelche besondere Status auf einer sozialen Netzwerkplattform. Vielleicht eine besondere Anzahl von Likes oder von positiven Rückmeldungen. Vielleicht ist es dann irgendwie eine besondere Reaktion auf ein Video, das gepostet wurde. Wir merken, wie unsere Gesellschaft durch das Internet und durch das viel Medienkonsum verblödet wird. Kinder, die sich nicht unterhalten können ohne ein Handy oder Tablet oder ein iPad oder sowas, die nicht kreativ sein können, weil sie nur gelernt haben, dort zu sitzen und etwas anzuschauen. Und man denkt, okay, wo führt das dann hin in 10, 20, 30 Jahren? Nur der Herr weiß das. Wir merken, dass in unserer Welt die ganze Denkweise ordnet sich neu ein. Es ist nicht mehr das, was es früher war. Früher haben Kinder zufrieden mit einem Stück Holz aus dem Wald gespielt, stundenlang. Stell dir vor, was würde man tun heute in den meisten Volksschulen? Würdest du die Kinder sagen, hier ist ein Stück Holz, geh hin und spiel damit? Die meisten würden wahrscheinlich anfangen zu weinen oder zu schreien oder keine Ahnung. Gott lehrt uns, pass auf, dass du dich nicht ablenken lässt von dieser Welt. Diese Welt wird dich zum Medienkonsum zwingen. Du mach dich nicht, kann dich mediensüchtig machen, spielsüchtig machen. Es gibt so viele Dinge, die Gottes Platz einnehmen können. Vertrau auf den Herrn, folge ihm nach, füll die Lücke ein. Was in deinem Leben beherrscht dein Leben? Was in deinem Leben, womit verbringst du am meisten Zeit, das nicht jetzt Arbeit oder normale Arbeit, normale Lebensverantwortungen sind? Was tust du? Kannst du sagen, ich lechze, meine Seele dürstet nach Gott, mein Fleisch schmachtet nach dir? Unser Land ist genauso Dürre. Und das bringt uns zu unser letzter Punkt. Wirklich, wenn du das dann erkannt hast, dann tu etwas. Hör auf, das zu ignorieren. Was sind die nächsten Schritte, die der Herr für dich hat? Vielleicht ist der nächste Schritt für dich überhaupt, Jesus als Herr anzunehmen. Deine Sünde zu bekennen und zu verstehen, dass du vor Gott verdammt bist für deine Sünde. Und dass nur Jesus deine Sündenschuld bezahlt hat. Das könnte der erste Schritt sein. Vielleicht hast du ein Kopfwissen, aber kein Herzwissen. Du weißt das alles und du sagst ja dazu, aber dann betrachtest du dein Leben. Wofür lebst du eigentlich? Wie ist dein Leben anders als das Leben eines Ungläubigen? Nicht vom Wissensstand. Es gibt viele Ungläubige, die mehr wissen über die Bibel als ich oder du. Die haben Doktorate geschrieben über irgendwelche Sprachsachen aus dem Alten Testament oder Neuen Testament. Und sie glauben kein Wort. Und es verändert ihr Leben auch gar nicht. Es dreht sich nicht um Wissen. Es dreht sich um Kraft, Veränderung, Hingabe, Liebe. Wie ist dein Leben ein Bild? Können deine Kinder, die dich am besten kennen, aus deinem Leben heraus sagen, er oder sie folgen Jesus nach, sie lieben Jesus mehr. Das, was sie am Sonntag sagen, leben sie Montag bis Samstag. Nicht perfekt, das kann keiner, aber das ist ihr Lebensziel. Können deine Kinder das sagen? Können deine Nachbarn das sagen? Können deine Arbeitskollegen das sagen? Wenn du sagst, nein, das können sie nicht oder das würden sie nicht, oder, dann warum nicht? Hast du einen Hunger und Durst nach dem Herrn? Tu das. Das ist das größte Vorrecht, das du und ich haben, den Herrn so zu suchen. Sei so wie Zachäus. Ihr kennt die Geschichte, oder? Wozu bist du bereit? Würdest du in einen Baum klettern, damit du Jesus sehen kannst? Bist du ein kleiner Mann oder dann klettere ich in einen Baum? Ich meine, das ist ein bisschen erniedrigend, oder? Ein großer, starker Zöllner, der in einen Baum hochklettert. Und er sagt, nein, ich muss Jesus sehen. Zachäus war dazu bereit. Kannst du die Stelle lesen? Das war Kapitel 19 in Lukas 1 bis 10. Er klettert hoch und sagt, ich will Jesus sehen. Aber dann, was passiert? Er hörte diese Worte von Jesus, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Okay, was sagt Zachäus? Okay, der Herr sucht mich. Ich meine, was hat er sich erwartet? Der Herr geht einfach vorbei und der sitzt in seinem Baum. Oh, okay, so schaut er aus, interessant. Und der Herr ist nicht vorbeigegangen, weil er sucht Menschen. Und er steht dort bleiben, ja, oder sagen wir das so, er ist einfach dort stehen geblieben und auf einmal, was tut er? Stell dir vor, du sitzt da am Baum und dann auf einmal die Augen des Herrn schauen nicht mehr vorwärts oder um die Leute herum, sondern schau dich direkt in die Augen hinein. Kannst du dir das vorstellen? Versuch dich da in diesen Baum hineinzusetzen, ja, und der Herr sagt, hey, da ist er. Ich komme zu deinem Haus heute. Und was ist dann passiert mit Zachäus, als Jesus sein Haus verlassen hat? Was sagt der Herr Jesus? Ah, der hat so viel jetzt gelernt. Nein, Zachäus, sein Leben wurde verändert. Er gibt zurück, was er gestohlen hat. Er erstattet vierfach zurück, was er teilweise genommen hat. Er ist einfach bereit, sein Leben neu zu gestalten für den Herrn. Da ist wirklich Errettung zu dieses Haus gekommen. Wir haben zwei Warnungen, womit ich abschließen möchte. Dürstet deine Seele nach Gott, würdest du auch sagen, ja, Herr, komm zu meinem Haus und sag mir ganz genau, eins zu eins, was soll ich tun mit meinem Leben, mit meinen Gewohnheiten, mit meinem Tagesablauf? Sag mir das eins zu eins und ich gib's dir. Pass auf, dass du nicht so bist wie Fritz oder Frieda. Fritz ist der Oberflächlichkeit hingegeben und Frieda Perfektionismus. Oberflächlichkeit ist dann, wo jemand sagt eigentlich, ja, ich bin ein Mitläufer, ich mache das, weil die anderen das von mir erwarten und ich möchte jetzt mich nicht querstellen. Ich habe kein richtiges Verlangen danach, aber ja, okay, gut, das muss ich tun, ich mache das einfach. Ich will dazugehören. Das ist Oberflächlichkeit. Das ist nicht Liebe und Dürsten und Hungern nach Gott. Ja, und das wird auch nicht halten langfristig. Das ist dann nur oberflächlich. Und dann kommen die schweren Zeiten, die schwierigen Zeiten, wo du richtig angegriffen wirst. Und in diesen Momenten ist alles dann wieder weg, weil es nicht vom Herzen kommt. Pass auf, es soll vom Herzen kommen. Mach nicht oberflächliche Dinge. Aber tu auch nicht jetzt Perfektionismus. Die Frieda, sie macht es schon von ihrem Herzen, aber sie ist nie glücklich. Warum ist sie nie glücklich? Weil sie immer wieder sieht, dass sie es nicht perfekt macht. Sie wächst, sie macht Schritte vorwärts, aber immer wieder merkt sie, das hätte ich besser machen können, das hätte ich besser machen können, das hätte ich besser machen können. Und sie hat keine Freude und Ruhe in ihrem Herzen, weil dieses Perfektionismus da im Mittelpunkt steht. Es muss perfekt sein, aber es gibt nur einen, der perfekt ist, und er ist Jesus. Und er ist wie ein Vater, der erkennt, dass wir aus Staub sind. Und er sagt, ich hab euch lieb. Steh wieder auf und geh weiter. Du bist ein Stück weiter gekommen und dein Herz ist, was ich sehe. Finde deine Freude nicht in deiner Leistung. Finde deine Ruhe nicht in deiner Leistung. Ziel diese Leistung an, weil du hast Hunger und Durst nach Gott. Und du willst nicht stehen bleiben, aber finde von Anfang bis am Ende deine Freude, deinen Frieden in Gott selbst. So wie Andi erwähnt hat, diese Idee. Wir wollen nicht nur Gottes Hände, sondern ihn selbst haben. Schaut Gott auf mein Herz herab und kann sagen, obwohl du immer noch nicht perfekt bist, dein Herz geht in der richtige Richtung. Gott schaut nicht auf das Äußerliche, er schaut auf unser Herzen. Aber nimm das dann nicht als Ausrede, daher muss ich an nichts arbeiten, das mein Äußerliches betrifft. Das geht nicht. Zachäus hatte eine Menge Sachen äußerlich, die er zurückgeben musste. Eine Menge Dinge, die er in seinem Leben umändern musste. Pass auf, lass nicht Oberflächlichkeit oder Perfektionismus dein Leben berauben von dieser innerlichen Freude und Friede im Herrn. Und ich möchte mit dieser Idee wirklich heute abschließen. Und zwar, dieser Durst und Hunger nach Gott, das ist das Ziel. Es wird nie gesättigt. Du sagst, was? Ja, es ist wirklich nicht so, wie wenn du einen guten Schnitzel isst und dann so voll bist, dass du kein weiter bisschen Essen reinstopfen kannst. Sobald du eine gute Mahlzeit vom Herrn bekommen hast, hast du nur noch mehr Verlangen nach ihm. Und du sagst, ja, aber das ist nicht schön. Oh doch, das ist schön. Das ist, wie Liebe funktioniert. Das ist wie nach 6, 27 Jahre Ehe, wo ich mir heute weniger vorstellen kann, ein Leben ohne meine Frau zu leben, wie ich mich damals das vorstellen konnte. Damals war die Idee noch schon schlimm genug. Mein ganzes Leben ohne Grace? Nein, das will ich nicht. Heute, wenn der Herr mir Grace wegnehmen würde, weißt du, ich denke mir, okay, der Herr würde mir Kraft geben, aber wie würde ich das schaffen? Damals, als Grace gestürzt ist. Wir haben danach so gedankt und so gelobt, dass es nur ein Fußgelenk war und kein Kopfverletzung. Weißt du, der Punkt ist, das ist das Ziel, so eine tiefe, innige Liebe zu haben, dass man nie satt wird und sagt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Jetzt suche ich woanders was Interessantes. Nein, man wird nur mehr und mehr verlangen nach dem Herrn. Das ist nur schöner und tiefer und reiner. Ihr kennt das Lied, näher noch näher, haben wir gesungen. Ihr kennt auch das Lied, eben ach, das eine Zeit gewesen, wo es war, alles ich, gar nichts du. Und dann am Ende ist es, alles du, gar nichts ich. Du sagst, was? Wie geht das? Ja, das ist Freiheit. Das ist Freude. Das ist Lechzen und Dürsten nach Gott. Ihn suchen, weil wir in einem dürren, lechzenden Land wohnen. So dürstest du nach Gott in deiner Seele. 2023 ist mit, ja, in knapp 12 Stunden vorbei. Das war unser Leitvers für 23. Jetzt heißt es nicht, dass in 24 wir das dann wegschmeißen und ignorieren, sondern dass wir weiterhin sagen, okay, Herr, hilf mir, das in mein ganzes Leben anzuwenden und nicht nur oberflächlich Religion zu spielen, sondern wirklich in der Tat, in deiner Macht, deine Kraft zu erleben. Und du wirst merken, wie gnädig und gut Gott ist. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Die Vergangenheit ist hoffnungslos. Heute und morgen kannst du ändern. Mit seiner Hilfe. Und du schaust vorwärts. Die Vergangenheit steht unter seinem Blut. Du bringst das in Ordnung, soweit du kannst. Bittest um Vergebung, wo notwendig. Bringst Dinge, ja, kompensierst, wo Kompensation notwendig ist. Bringst Sachen, mach's rein Tisch. Und gehst vorwärts. Das ist Freiheit. Wenn du solche Dinge hörst in deinem Herzen, quillt in dir dieses Wunsch danach, ja, genau so will ich es auch. Ich will nichts in meinem Leben vom Herrn zurückhalten. Wenn der Herr sagt, lass dich 5-mal taufen, dann sage ich, ich lass mich 5-mal taufen. Spannenderweise hat er nur gesagt, lass dich 1-mal taufen. Aber würde er sagen, 5-mal, ich mache es 5-mal. Wenn er sagen würde, 20-mal, ich mache es 20-mal. Weißt du, was auch immer der Herr sagt, ich will ihm folgen. Er ist das Wichtigste in meinem Leben. Wenn das in deinem Herzen ist, dann weißt du, der Geist Gottes hat etwas in deinem Herzen getan. Und das ist glorreich. Das ist Gnade. Und wir alle sitzen in diesem Boot und sehen, wie der Herr in und durch uns wirkt. Lass uns einander ermutigen. Ich freue mich auf heute Abend noch. Also wir haben immer am Silvesterabend Zeit für Zeugnisse. Ich weiß, dass in vielen Herzen, die hier sitzen, auch heute, hat der Herr Großes getan in diesem letzten Jahr. Wir freuen uns. Sei nicht scheu, Gott die Ehre zu geben. Sei mutig, dass du ihn ehrst mit deinen Lippen, weil es auch nicht oberflächlich ist oder perfektionistisch ist, sondern reales Vertrauen und Liebe für den Herrn ist. Lass uns beten und dem Herrn danken, dass wir so ein großes Vorrecht haben, den Herrn zu kennen. Vater, wir danken dir. Wir wollen nicht in unserem geistlichen Leben stehen bleiben. Wir wollen nicht unser Leben verschwenden. Wir wollen auch nicht ein Anstoß sein für andere Menschen. Überhaupt nicht. So wie Paulus das sagte, dass er würde lieber gar nichts essen und gar nichts trinken, als ein Anstoß zu sein. Herr, wir verfolgen himmlische Ziele. Und je mehr wir das begreifen in allen Facetten unseres Lebens, desto freier sind wir auch, um wahre innerliche Friede und Freude in unserem Herzen zu genießen. Herr, bitte bewahre uns als Gemeinde von unserem eigenen Selbstbetrug. Manchmal sind wir zufrieden in unser Egoismus und lassen nicht zu, dass das Licht deines Wortes auf unsere Verfehlungen leuchtet. Herr, vergib uns und lass uns das nicht tun. Bitte deck unsere Sünden auf. Lass uns das sehen. Lass unser Herz überführt sein oder aufhören, Dinge zu tun, Dinge zu denken, Dinge zu praktizieren, Dinge zu lieben, Dinge zu vergöttern, Ideen zu vergöttern, Gedanken zu vergöttern, irgendetwas über dich zu stellen, über dein Wort. Lass uns wirklich nach dir lechzen, wirklich nach dir hungern und schmachten in allen Facetten. Dass es auch für die, die um uns herum sind, merkbar ist, dass wir nicht mehr so, ja, labil sind wie früher, egoistisch, was weiß ich. Lass Christus in uns gezeigt werden, dass sie merken, dass du in uns Gestalt nimmst. So, wir danken und wir bitten.